In Schauen lesen wir diese Woche über den Apostel Petrus. Und ich habe gedacht, heute Abend könnten wir einen Abschnitt aus seiner ersten Epistel miteinander lesen. 1. Petrus, Kapitel 1. Ich hätte eigentlich gestern daran gedacht, denken sollen. Und dann hätten wir diese Woche 1. Petrus machen können. Aber es ist ein bisschen spät jetzt. Ich habe meine Zeit vertan gestern Abend. Ich würde gerne mit euch den ersten Abschnitt des Briefes durchnehmen. Der erste Abschnitt von 1. Petrus ist Kapitel 1, Vers 1 bis Kapitel 2, Vers 10. Und als Hintergrund dieses Abschnittes haben wir das zweite Buch Mose im Alten Testament. Petrus wird sich immer wieder in diesen eineinhalb Kapiteln immer wieder beziehen auf das zweite Buch Mose. Und dann ab Kapitel 2, Vers 11, er behandelt ein neues Thema, eine Fortsetzung seines großen Themas im Buch, aber dann wird er sich wenden dem Buch Jesaja. Er war ein Mann, wie die andere Apostel, die schrieben im Neuen Testament, die oft sozusagen in ihren Meditationen, als sie nachdachten über die Probleme in der Gemeinde, über das, was sie sagen wollten, war es, als ob sie summten Melodien aus dem Alten Testament. Um das zu illustrieren, oder vielleicht zunächst einmal nur zum Buch selbst. Warum ist das Buch in der Bibel, was würde uns fehlen, wenn wir 1. Petrus nicht hätten? Aber die Antwort finden wir in Kapitel 5 und Vers 10, wenn Petrus schreibt, der Gott aller Gnade, aber der euch berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus, er selbst wird euch, die ihr eine kurze Zeit gelitten habt, vollkommen machen, befestigen, kräftigen, gründen. Ihm sei die Macht und die Herrlichkeit, ihm sei die Macht in aller Ewigkeit. Amen. Dieses Buch ist geschrieben an Menschen, die leiden. Und das Leiden kann etwas Befremdendes sein. Eben deswegen, wenn man lebt für den Herrn, wenn das eigene Leben in Ordnung ist, mein moralischer Haupttrieb fader, mein Sinn für Fairness sagt mir, wenn ich lebe für Gott, es soll mir gut gehen. Ich denke an Freunde, ich habe den Mann zum Herrn führen dürfen vor vielen Jahren. Seine Frau war ein Baby Christin. Sie hatten Teenagerkinder. Und auf einmal hieß es, sie sind bei einer Sekte. Okay? Und dann wurde die Frau schwanger. Nach etwa 13 Jahren war ihr jüngstes Kind. Und dann haben die Leute gesagt, schau mal, sie sind in einer Sekte, sie müssen wieder schwanger werden. Und dann das Kind wurde geboren mit Down-Syndrom. Und dann hat es geheißen, das Kind ist behindert wegen ihrer Sekte. Und diese Dinge verletzen. Wie legen wir die Widerwärtigkeiten in unserem Leben aus? Wie legen wir das aus, wenn die politischen Zeiten sich verändern und auf einmal unsere Freiheiten weg sind? Auf einmal sind wir unerwünschte Menschen, die verfolgt werden, eben deswegen, weil sie Gutes tun. Petrus schreibt diesen Brief, um diese Problem zu behandeln. Er schreibt es aber auch, schreibt er, auf dass wir erkennen, dass sie die wahre Gnade Gottes ist, in der wir stehen. Er will seine Leser befestigen. Er will seine Leser irgendwie beruhigen. Trotz den Widerwärtigkeiten in ihrem Leben, trotzdem, dass es nicht so gut geht, wie es am Anfang ihres Glaubenslebens gegangen ist, trotzdem, dass sie leiden für das Gute tun, es ist die wahre Gnade Gottes, in dem wir stehen. In seinem ersten Abschnitt wird er viel reden über Errettung. Und wiederum der Prototyp, den er im Sinn hat, wenn er uns die erste eineinhalb Kapitel schreibt, ist die große Errettung Gottes, die Rettung Israels aus dem Sklavenhaus Ägyptens. Ganz kurz, hier zu Anfang, versuchen wir miteinander irgendwie hinter die Kulisse zu schauen und zu sehen, worüber Petrus nachdenkt, wenn er bringt diese Gedanken zu Papier. Er beschreibt seine Leser als Fremdlinge, Kapitel 1, Vers 1. Menschen ohne Bürgerrecht, Fremdlinge. Und hier denken wir natürlich an den Ausgang, an die Ausgangssituation im zweiten Buch Mose. Hier war Israel, sie waren Fremdlinge im Lande Ägypten. Ich meine, das an sich war ein Rettungsakt Gottes. Kannst du dir vorstellen, Gott ruft einen Mann und seine Familie aus Ur der Chaldäer und bringt die Familie nach damalige Kanaan. Und allmählich seine Familie wächst, sehr langsam allerdings. Und nach zwei Generationen ist eine überschaubare Familie. 70 Seelen. Und sie leben in der Mitte der Gottlosigkeit. Und wenn du Kinder erzogen hast, wie meine Frau und ich getan haben, dann weißt du, wie wichtig es ist, die Umgebung, der Zeitgeist, irgendwie geistliche Atmosphäre, in denen Kinder groß werden. Das war wirklich kein Ort, eine Familie zu erziehen, in der Nähe von Städten wie Sodom und Gomorra. Und so, auf dass dieser kleine Stamm eine große Nation werden könnte, Gott versetzte sie durch den Trübsal Josefs und durch die Hungersnot in Kanaan, versetzte sie in das Land Goshen. Und durch den Einfluss von Josef, diese geniale Retter und Erhalter aller Völker, erinnert uns natürlich an die Zukunftsaufgabe unseres Herrn Jesus Christus. Dadurch wurde seine Familie gesiedelt, mehr oder weniger alleine, isoliert in einem Land, wo eine kleine Familie zahlenmäßig groß werden könnte. Das Land, Land Goshen ist wirklich ein Teil der Errettung des Volkes Gottes. Hier eine Familie wird zu einer beachtlichen Nation. Und zahlenmäßig so zahlreich, dass die wurden eingespannt als Gastarbeiter in dieses hochentwickelte Land. Das waren die Arbeitskräfte für die damalige Weltreich. Und das Problem mit Ausländern, ihr kennt das hier in Österreich, sie vermehren sich. Meine Tochter war Hebamme. Und das war manchmal eine interessante Aufgabe, denn man hat so viele Türkinnen, bringen ihr Kinder, kaum ein Österreicher kommt zur Welt in Österreich, sind alle Türkenkinder. Und die Frauen schreien wie am Spieß, wenn sie entbinden und auch wenn jemand stirbt. Das ist wirklich das Holodrial im Krankenhaus. Weißt du, wenn du nicht schreist ordentlich, dass die Fensterscheiben scheppern, dann geht dir dein Ehemann gar nicht ab, okay? Aber das Problem ist, die Gastarbeiter vermehren sich in Überzahl. Und jetzt werden sie umgebracht. Eine frühe Form oder die antike Form der Abtreibung. Kinder unter die Räder eines Wirtschaftssystems, unter die Räder des Wohlstandes ermordet. Aber wir leben es nahe. Also Gott rettet sein Volk aus dieser fürchterlichen Welt, aus diesem System des Fürsten dieser Welt, des Pharaos. Und wenn er sie rettet, schmiedet er mit ihnen eine besondere Beziehung. Er schließt einen Zwei-Parteien-Vertrag mit ihnen ab. Und Mose nimmt den Vertrag und schreibt ihn auf. Er bringt ein Opfertier, opfert es, fasst das Blut und spritzt das Buch des Bundes und dann die Leute auf der ersten Reihe, die dort gestanden sind vom Volk. Sozusagen durch Blut, ein Blutbund oder Vertrag zwischen Gott und seinem Volk, dass sie ihm gehorchen. Bitte lies Vers 2. Die Auserwählt sind nach Vorkenntnis Gottes, des Vaters und die Heiligung des Geistes zum Gehorsam und zum Blutbesprengung. Hier hast du die Anspielung auf 2. Mose Kapitel 24. Blutbesprengung Jesu Christi. Dann als er, um Israel aus dem Lande Ägypten herauszuretten, und das ist die Geschichte des ersten Buchteils. Kapitel 1 bis 18 kann in einem Halbsatz zusammengefasst werden. Lass mein Volk ziehen. Der Prozess der Befreiung. Zunächst einmal, wie Gott seinen Namen verkündigt. Wie Gott seinen Propheten mit Zeichen beglaubigt. Wenn du an Gott glaubst, dann musst du glauben an seinen Messias. Das Volk beginnt zu glauben an Mose, damit Mose sie aus dem Land führen kann. Und dann die Macht des Pharaos wird gebrochen durch die letzte der 10 Plagen, durch die Plage des Passers. Was war da in Vers 18? Dass wir erlöst worden seid, Vers 18, von den Eideln von unseren Vätern überlieferten Wandel durch das Blut eines Lammes ohne Fehl und ohne Flecken. Er denkt hier an das Passa. Und als sie erlöst wurden, wurden sie erlöst zu einem Ziel. Sie wurden losgekauft. Losgekauft aus dem Lande Ägypten. Und das zweite Buchteil heißt, was? Erstens, lass mein Volk ziehen, auf dass sie mir in der Wüste dienen. Und das ist das Thema der zweiten Buchhälfte. Beginnt in Kapitel 19, wo Gott das Volk sammelt zum Fuß des Berg Horebs und tut ihnen kund. Ich habe euch errettet aus dem Sklavenhaus Pharaos, und mit Adlersflügel zu mir getragen, auf dass ihr ein besonderes Volk seid, eine besondere Nation, damit ihr ein Priestertum seid zu dem Gott. Ihr könntet alle meine Priester sein. Liebe Geschwister, das ist, was er sagt in Kapitel 2, Verse 8 bis 10 von 1. Petrus 2, oder? Er hat sie erlöst, um in Beziehung mit sich zu sein. Und er hat sie erlöst zu sein, einem zweiten Ziel. Davon redeten wir gestern Abend, dass sie ihm ein Haus bauen. Irgendwie, als sie errettet wurden aus dem Sklavenhaus Ägyptens, trugen sie mit sich die Nebenprodukte ihrer Erlösung. Der Lohn, der ihnen über viele Jahre vorenthalten wurde. Sie waren beladen mit Gold und Silber und das brachten sie aus Dankbarkeit und opferte es über ihre Verhältnisse hinaus, um ein Haus zu bauen für Gott. Und Gott hat es wohlgefallen, sich herabzuneigen und zu wohnen unter dem Volk. Und das ist das Thema von Kapitel 2, nicht wahr? Habt ihr geschmeckt, dass der Herr gütig ist? Kennst du ein gutes Restaurant? Ich kenne ein gutes Restaurant in Amerika. Und jedes Mal, wo ich in New Orleans bin, mein Auto, egal ob es ein altes Auto ist oder ein neues Auto, irgendwelche Auflage vom Auto, weist den Weg zu diesem Restaurant. Es ist, als ob es ein Magnet ist. Pasquale Manelli's, beste Meeresfrüchte in der ganzen Welt. Oder Mother's, Po'boys. Er sagte, wenn ihr geschmeckt habt, dass der Herr gütig ist, zu ihm kommend. Das ist ein Partizip, das heißt, seid ständig in Bewegung zu ihm. Wie du denkst immer wieder an dein Lieblingsrestaurant, oder in meinem Fall, an die Küche deiner Frau. Es ist interessant, ich habe genügend Strafen gekriegt für hohe Geschwindigkeit in meinem Leben. Und damals habe ich zusammengerechnet. Wisst ihr, was ich erfahren habe? Ich habe noch nie eine Strafe gekriegt, als ich weggefahren bin von daheim. Die waren immer auf dem Heimweg. Was hältst du über meine Frau, ihre Küche? Oder? Du hast geschmeckt, dass der Herr gütig ist. Kapitel 2, Vers 3. Dann zu ihm kommend. Lasst euch aufbauen. Kommt zu ihm aus wie zu einem lebendigen Stein. Ein Eckstein, an dem ihr euch orientiert. Zu ihm kommend als lebendige Steine. Lasst euch aufbauen. Zu einem geistlichen Haus. Was ist ein geistliches Haus? Es ist ein Tempel. Wie die Stiftshütte. Lasst euch aufbauen zu einem geistigen Haus. Ein Tempel braucht ein Priestertum. Ein heiliges Priestertum. Gott wohlannehmlich ist er. Ein heiliges Priestertum, um ihn, ein Priester müssen Opfer bringen, um ihm geistliche Opfer zu bringen, Gott wohlannehmlich. Und siehe, hast du das Thema aus dem zweiten Buch wiederum. Warum hat er mich gerettet? Wozu? Ist es lediglich eine Feuerversicherung? Manchmal hat man den Eindruck, wenn man hört, wie manche Christen reden über das Evangelium. Nein, er hat mich gerettet, weil er mich will. Er hat mich losgekauft. Er hat mich ziehen lassen aus der Sklaverei dieser Welt, auf dass ich zu ihm komme, auf dass ich ihm diene, auf dass ich meinen Platz nehme in der Gemeinde. Ich kenne viele Christen. Und manche kommen in unsere Gemeinde in Salzburg. Sie haben noch nie wirklich ihren Platz eingenommen in der Gemeinde. Denk an meinen Sohn Joshua. Er bekehrte sich mit 8 Jahren. Das war eine lustige Bekehrung. Ich könnte den ganzen Abend von Kolbenbekehrungen reden. Aber er bekehrte sich mit 8 Jahren. Ich war nicht sicher am Anfang. Und er wollte mit mir reden. Und er sagte, du Papa, wenn man sich bekehrt, kommt der Heilige Geist in deinem Leben. Und er sagte, ja, der Heilige Geist kommt in dir. Und er sagte, ich spüre ihn in die Knie. Aber wie es sich herausgestellt hat, er hat sich wirklich bekehrt. Und damals, an dem Jahr, wo er sich bekehrt hat, kam die alte rote Elberfelder. Könnt ihr erinnern an die neue Revision an diese alte rote Elberfelder? Und das haben wir ihm gekauft. Und der Trottel hat gemeint, der hat nicht gewusst, was wir wissen. Man liest die Bibel wie ein Horoskop. Ja, kein Überdosis. Er hat gedacht, das Ding kann man in einem Jahr durchlesen. Also mit 8 Jahren las er die ganze Bibel durch in einem Jahr. Die revidierte Elberfelder. Und wenn ein 8-Jähriger das kann, dann kannst du auch. Ist ganz praktisch übrigens. Einmal eine Frau in Gebetsstunde, eine Frau hat gesagt, bete für meine Nichte, sie ist schwanger. Und sie ist nur 15 Jahre alt. Der 8-Jährige Josef sagt, das geht nicht. Sie ist gar nicht verheiratet. Und dann sagt er, ah, es geht doch. Tamar und Judah, es geht doch, okay? So ist ganz praktisch für die Aufklärung, die Bibel zu lesen. Aber was wollte ich sagen? Okay, einmal musste ich am Abend am Wort dienen in einer Nachbargemeinde. Und ich war ziemlich geschlaucht. Und ich habe Peggy gesagt, wir sind heute Abend in der Gemeinde. Bleiben wir hier heute Morgen. Es ist sehr viel Schnee. Es war so minus 10 Grad und halben Meter Neuschnee. Von dem Abend vorher. Und so Joshua kommt runter und er sagt, was macht ihr kein Frühstück? Ja, wir gehen nicht in die Gemeinde heute Morgen. Er sagt, wieso? Wieso? Das ist eure Gemeinde. Ich predige heute Abend in der Nachbargemeinde. Er sagte, nein, ich kann das nicht fassen. Er ging in sein Zimmer, zog seinen Skianzug und seinen Pulli an und seine ganz komische Hut und seine Moonboots. Und ging 45 Minuten zu Fuß mit seiner roten Elberfelder in der Gemeinde. Und ich habe gehört, er ist aufgestanden und hat einen Beitrag geleistet beim Brotbrechen. Leute, das heißt, den Platz einnehmen in der Gemeinde. Und wenn du hier bist heute Abend und du hast das nicht getan, ich möchte dich nur fragen, hast du geschmeckt, dass er gütig ist? Und wenn nicht, ich bezweifle überhaupt, dass du Christ bist. Hast du in die Gemeinde nichts zu suchen? Geh lieber in die Evangelisation. Aber wenn du geschmeckt hast, dass er gütig ist, dann komm zu ihm. Nicht zu uns. Ich gehe in meine Gemeinde, ich freue mich, die Geschwister zu sehen, aber ich gehe in die Gemeinde zu ihm. ist der lebendige Stein. Ist der Sohn des lebendigen Gottes. Und wenn ich mich an ihn orientiere, dann entdecke ich irgendwie, ich bin Teil einer Gefüge von lebendigen Steinen. Und manchmal, wenn wir zusammen sind, ist es oft ein Gebet. Weniger ein Wort, das ein Bruder sagt. Ich glaube, wir belehren uns zu viel beim Brotbrechen. Aber manchmal, wenn ein einfaches Gebet und du empfindest es wieder in deinem Herzen, ja, ist es so. Ich kann mich erinnern, ich saß hinter zwei Brüdern, die waren beide so 70-jährig, in meiner Heimatgemeinde in Kalifornien. Und diese zwei Junggesellen sitzen miteinander, die hatten sich bekehrt, mit so 65 Jahre alt, und die waren ganz begeistert von Jesus, Babys in Christus. Und der Ralph sagt zu Archie, er sagte, 284, Halleluja, das ist ein toller Hymne. Er sagt, singen wir das mit dem ganzen Herzen zu Jesus. Ah, ich hatte Tränen in meinen Augen. Der Herr war uns so nah, als wir sahen diese Einfalt. Sieh, Gott sagt uns jeden Sonntag, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Mir ist die Lieblichkeit. Und hin und wieder zusammen empfinden wir in unserem Herzen ein Echo und wir erheben unser Herzen zu ihm und sagen, oh ja, Vater, ist unser geliebter Sohn, unser geliebter Herr, an dem auch wir Wohlgefallen gefunden haben. Du wirst Gott nie näher sein als in der gemeinsamen Bewunderung seines Sohnes. Ist die Kostbarkeit. Und das ist zweite Buch Mose. Nimm nur Zeit, das Buch zu lesen. Du wirst es da entdecken. Aber als Gott uns rettete, und Israel rettete, sie zu sich zu bringen in der Wüste, dort das Haus bauen zu lassen und unter dem Volk zu wohnen und von ihnen gedient zu werden, hatte auch einen anderen Fernziel. Sein Fernziel war, sie einzuführen ins gelobte Land. Sie nannten das ihr Erbteil. Und später haben sie tatsächlich Lose geworfen und durch Los erfahren, was der Teil oder das Los ihres Erbes ist. Sie waren errettet aus der Sklaverei. Sie waren errettet, um Gott zu dienen. Sie waren errettet zu einem Ziel. Und das ist ein Erbteil. Petrus kann das nicht vergessen. Er sagt, Gott hat euch wieder gezeugt. Kapitel 1, Vers 5. Zu einem lebendigen, unvergänglichen, unverwelklichen Erbteil. Und hier wiederum der Prototyp. Der Erlösung aus Exodus ist im Vordergrund. Ja, dann wie soll man tun? Kapitel 1, Vers 13. Sagt, die Linden, ist ein bisschen ulkig übersetze ich, aber wortwörtlich. Die Linden eurer Gesinnung umgürtet habend und nüchtern seiend, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Und hier ist etwas aus der Passafest, nicht wahr? Ihr letzte Mahlzeit auf ägyptischer Boden war der Mahlzeit mit dem gebratenen Lamm, mit Feuer gebratenen Lamm. Und es war eigentümlich. Normalerweise lehnten sie, sofern wir wissen, zu Tisch, wie in späteren Zeiten. Mit Polster an einem niedrigen Tisch. Aber dieses Mal stehen sie mit ihren Füßen beschuht, okay? Damals war es Sitte, die Schuhe auszuziehen, wenn man das Haus betritt. Aber hier zu essen mit Schuhen. Und zu essen mit einem Stab, mit einem Wanderstab in der Hand. Das wird lustig sein. Messer, Gabel und Stab. Wie die Kinder das auf die Reihe gekriegt haben. Und dann nicht nur das, damals trugen Männer Röcke und sagt meine Söhne nicht, damals hätten Männer auch Ohrringe. Sag das nicht, okay? Der Aaron hat es gewusst, daher kam das goldene Kalb. Aber hoffentlich nicht Nasenringe. Aber die trugen damals Röcke, die Männer. Und wenn man eine Reise machen wollte, das Ganze stand einem im Weg, weil du kriegst langsam Blasen durch die ganze Reiberei da unten. So man zog den Obergewand hinauf, nahm einen großen Gürtel und umgürtete sich. Das war das Zeichen der Bereitschaft, eine Reise anzutreten. Das ist Kapitel 1, Vers 13. Seid ihr überzeugt oder muss ich noch mehr sagen? Es geht hier um den zweiten Buch Mose. Und die Erlösung durch sein Blut. Wir wollen einsteigen mitten im Text. Wir haben nicht viel mehr Zeit übrig. Oh, wir können das noch nicht. Was ist sein Thema? Ja, wie ein Kind in Lebensmittelladen, du wirst immer wissen, was das Kind will, oder? Du bist unterwegs durch die Reihe mit dem Kind, du tust deinen Einkauf und das kleine Mädel sagt dir, Papa, Schokolade, bitte. Okay, wir überlegen, das muss mit der Mama reden. Papa, müssen wir mit der Mama reden? Ein paar Minuten später, Papa, Schokolade. Dann steht man an der Kasse und weißt du, diese Süßigkeiten sind immer in der Nähe der Kasse. Das ist ein Börsentrick von den Läden, nicht wahr? Papa, Schokolade. Und das ist, wie du weißt, was in der Bibel gemeint ist. Es wird häufig wiederholt. Schau mal in Kapitel 1. Kapitel 1, Vers 5. Die ihr in der Kraft Gottes durch Glauben bewahrt werden zur Errettung, die bereit ist, in der letzten Zeit geoffenbart zu werden. Beachte hier, die Rettung, von der Petrus jetzt redet, ist eine zukünftige Rettung. Wir sind gewohnt, als Evangelikale zu sagen, ich bin gerettet. Einmal eine Schwester aus Hongkong hat meinen Sohn, 12-jährigen Sohn, gefragt, bist du gerettet? Er schaute sie an. Er sagte, nein. Ist okay. Besser als manche Christen aus der zweiten Generation. Zumindest bekannte er, dass er nicht gerettet war. So eine zukünftige Errettung. Und dann liest man weiter. Er redet davon, wie wir, wenn es sein muss, eine kurze Zeit Trübsal erleben und Leiden erleben, wie wir als das Ergebnis haben wir das Ziel unseres Glaubens, die Errettung unserer Seelen. Na, hier ist die gegenwärtige Errettung. Seht ihr, ich bin gläubig, okay, cool. Aber mein Glaube muss erprobt werden. Weißt du, wir haben Glauben, ich nenne das Biergartenglauben. Weißt du, wenn du nach Bayern fährst und du bestellst ein Bier, wenn du das nicht bestimmst, dann kriegst du ein halber Liter im Biergarten. Aber bis das dicke Weib, dass die Frau die ganze Maß Bier getragen hat zu deinem Tisch, hat sie schon längst verschüttet 0,4 Liter. Und so hast du 0,6 Liter Bier und etwa 0,6 Liter Schaum. Und wahrscheinlich sieht es so aus wie bei uns. Sehr viel Schaum in unsere Gebete. Herr, rette meinen Freund. Glaubst du, dass der Herr rettet deinen Freund? Wenn du ehrlich bist, nein. Dann warum redest du so ein Blödsinn? Bete das nicht. Bete, Herr, ich bin nicht so weit. Herr, bitte zeige mir, wie ich mich verhalte gegenüber meinem Freund. Bitte, Herr, zeige mir, wie ich meinem Freund dienen kann. Herr, hilf mir zu wissen, wenn ich etwas sagen soll meinem Freund. Glaubst du, dass er das sagen kann? Ja, das ist ein Biergebet. Das kann ich glauben. Das ist kein Schaumgebet. Und Gott wird verschiedene Situationen zulassen in unserem Leben, dass wir, wo wir sehen werden, wir sind nicht solche gute Christen, wie wir meinten. Oder? The same way gerade bei Apostel Petrus in Schoppen. Und er probt unser Glaube. Der Glaube ist der erprobte Teil. Das, was echter Glaube ist, sagt er hier, ist köstlicher als Silber oder Gold, das in einer Tigo geschmolzen wird oder raffiniert wird, oder? Okay. So hier haben wir die gegenwärtige Rettung. Wow. In Vers 12 oder Vers 11 und 12, er redet von der Vergangenheit der Errettung. Was meinst du? Ja, die Propheten offenbarten die Errettung im Alten Testament. Und oft haben sie nicht verstanden, wie die Zeiten einzuordnen sind. Und sie suchten und sie dachten nach. Auch Engel begehrten, den Zeitplan der Errettung zu erkennen, Einsicht zu haben in Gott, was Gott tut. Aber die Propheten sahen, sie dienen nicht ihr eigenes Interesse, sie dienen uns, die zukünftigen Erben der Errettung. So beachte hier, mit dem Hintergrund vom zweiten Buch Mose, unser Thema ist Errettung. Das hat man wiederum im nächsten Abschnitt, wo wir errettet wird, erlöst werden mit dem Blut des Lammes. Und Kapitel 2, ein Befehl, seid begierig nach der Milch des Wortes Gottes, auf das ihr wachst angesichts eurer Errettung. Hier Errettung als Ziel vorstellen. Ich möchte schließen, dass Verse 13 bis 24, die Verse, die wir jetzt betrachten, dass sie haben als Thema, als Hauptaussage, die Imperative der Errettung. Ich bin Amerikaner und der Versuch ist groß, die Amerikaner nachzuahmen. Okay, meinetwegen, wenn du willst. Aber ich stehe nicht heute Abend und halte eine amerikanische Predigt. Weißt du, wie sie gehen? Justification, Punkt 1. Zweiter Punkt, Sanctification, Punkt 3. Fire Station. Oder die deutsche Entsprechung, Rechtfertigung, Heiligung, Umleitung. Irgendwie, wo der Text leidet unter meine schönen Gliederung. Das werde ich nicht tun heute Abend. Wir werden versuchen, die Gliederung aus dem Text selbst entstehen zu lassen. Wir haben hier in 12 Versen, 13 Versen, vier Imperative. Sehr viele Aussagen, aber vier Befehle. Lesen wir sie. Vers 13. Hoffet völlig auf die Gnade. Sein Befehl. Vers 15. Seid heilig, seid auch heilig in allem Wandel. Vers 17. Wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft in Furcht. Vers 22. So liebt ihr einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Das sind die Befehle. Darum geht es. Das sind Verantwortungen, Obligationen, Pflichten, die uns auferlegt sind durch unsere Errettung. Errettung ist nicht nur ein Privileg. Errettung bringt Folgen mit sich. Und gibt uns Begründungen. Versuchen wir es ein bisschen auszuführen. Erstens, hofft völlig auf die kommende Gnade. Wieso? Denn Gott bringt euch Gnade. Vers 15, seid heilig. Wieso? Denn Gott hat euch berufen. Vers 17. wandelt in Furcht, wieso? Denn Gott hat euch erlöst. Vers 22, liebt einander mit Inbrunst, denn Gott hat euch wiedergeboren. Beachtet hier, indikativ, was hat Gott für mich getan? Imperativ, was habe ich zu tun? Und wir werden sehen heute Abend, dass diese Juwelen, diese kleinen Befehle sind zu finden in einer goldenen Fassung. Und sie werden unser Eifer, unsere Liebe, unsere Hingabe, unsere Loyalität ins Feld führen, wenn wir sie richtig verstehen, und uns fast zwingen, Gottes Befehle zu erfüllen. So ist es. Christentum ist nicht eine Hausordnung, die man auswendig lernt, ein Verhaltenskodex, den man halten soll. Christentum ist die Liebe Gottes für seine Kinder. Christentum spannt die Liebe, die wir erwidern, Gott, unsere Antwort gegen Gott, gegenüber Gott ein. Christentum bringt uns dazu zu sehen, dass seine Gebote sind nicht schwer. Du sagst das Wort in manchen Gemeinden heute, Gebot. Puh! Das ist wie zu rupsen während des Trauversprechens. Das ist fehl am Platz. Weißt du, was ich meine, Wolfgang? Erlebst du das? Ich war in einer Gemeinde in Ostdeutschland vor kurzem und der Bruder hat gesagt, ja, wir wollten dich einladen zu reden in der großen Gemeinde, aber du musst reden in der kleinen Gemeinde. Ich sage, das ist eh gleich, ich habe keine Krawatte dabei. Er sagte, aber weißt du was, sie haben Angst, dass du irgendwie sie unter Druck setzt durch Gebote von der Bibel. Das ist tragisch. Ich gebe es hier eine Lösung hier. Zweifelsohne manche Christen sind einseitig. Sie sind leistungsorientiert. Sie haben eine Pflicht, aber keine Freude. Sein und solchen im Zug einmal. Er hat eins geschaut wie ein Christ und ich sagte, weißt du, wie der Mensch, du weißt einfach, er ist ein Christ. Du siehst das an seinem Aussehen. Ich sagte, entschuldigen Sie, aber sind Sie wiedergeborener Christ? Er sagt, wieso? Ich habe Magenverstimmung. Das sah wie ein Christ aus. Ja, weißt du, wie ein Titelbild für die Klagelieder. Wie kann der Apostel sagen, dass seine Gebote nicht schwer sind? Ja, unter anderem, weil Gott in uns wohnt und wir haben die göttliche Natur. Aber auch der wunderbare Rahmen der Gebote des Herrn. Lesen wir. Und bitte vergebt meine ulkige Übersetzung. Die Lenden eurer Gesinnung umgürtend habend und nüchtern seiend, hofft völlig auf die Gnade, die euch gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Sieh, es ist nicht, dass er uns befiehlt, um die Lenden unserer Gesinnung zu umgürten. Nicht, dass er uns befiehlt, nüchtern zu sein. Aber das ist irgendwie unsere Haltung, während wir ganz bewusst unsere Hoffnung fixieren auf die Gnade, die uns gebracht wird bei der Offenbarung Jesu Christi. Petrus will nichts anderes sagen, wenn er benutzt das Prototyp des Auszugs aus Ägypten. Er will nichts anderes sagen als, meine Schwester, meine Brüder, nehmt euch Zeit nachzudenken. Nachzudenken über euer Heil. Nachzudenken über euer Leben. Rabbi Zacharias hat eine Radiosendung jeden Tag in den USA und ist ganz toller Name für sein Radioprogramm. Es heißt, Let My People Think. Nicht Lass Mein Volk Sehen, Lass Mein Volk Nachdenken. Oh, wie wichtig ist das? Warum bist du hier auf dieser Erde? Die Menschen um uns herum wollen, dass wir glauben, wir sind im Lande der Lebendigen, unterwegs zum Lande des Toten. Nein, Leute, wir sind im Lande der Sterbenden, unterwegs zum wahren Leben. Der Tod ist nicht Endstation. Christus ist von auswärts in dieses Weltsystem eingebrochen durch seine Menschwerdung. Und er überwand den Tod und brach aus diesem Weltsystem durch Auferstehung und Thronerhebung. Einmal hat Jesus gesagt, dass die Kinder dieser Zeitlauf sind klüger als die Kinder des Lichtes. Inwiefern? Nach ihrem Dafürhalten endet das Leben mit dem Tod. Und so ich schaue, dass mein Investment so geordnet sind, dass wenn ich älter bin und nicht mehr so arbeiten kann, dass ich genug habe bis zum Tod. Mein Verhalten unter dem Volk ist, dass ich gut auskomme, dass ich nicht anecke, dass ich den goldenen Weg beschreite bis zum Tod. Und so leben sie. Und so sind sie klüger als wir. Denn in der Regel, die Kinder des Lichtes glauben, well, ja, sie glauben zunächst einmal, dass das Leben endet nicht mit dem Tod. Aber wie leben sie denn? In ihrem, oft in wie sie ihre Zeit und ihre finanziellen Mittel und ihre Möglichkeit im Leben nehmen oder wie sie leben. Sie leben nichts anderes als respektable Kinder dieser Welt. Und so sie sind blöd. Christen in der Regel setzen erstrangige Einsatz und Energie ein, um zweitrangige Ziele zu erreichen. Sie jagen Seifenblasen des Erfolgs und Anerkennung, die finanzielle Absicherung und alle diese Dinge im Leben. Es ist auch, weißt du, die anderen Leute können es nicht. Die können sie nicht helfen. Sie glauben nicht, dass der Herr kommt. Sie laufen Holter die Polter ins Verderben mit ihren Fingern in ihren Ohren. Aber wir wissen, dass er kommt. Also Petrus sagt, umgürtet die Lenden eurer Gesinnungen. Ihr seid auf einer Reise. Ihr seid auf dieser Erde lediglich Pilger. Ich gehe heim, bin Fremdling hier nieden. Ich finde nicht Heimat hier, noch finde ich Frieden. In dieser Welt kann nichts mein Herz erfreuen. Ich gehe heim. Meine Frau weiß, dass wenn ich begraben werde, sie will mit Sicherheit überleben, wie ich lebe, dass ich will nur eines auf meinem Grabstein. Mein Geburtsdatum, mein Sterbedatum, eine Hand, die nach oben richtet, mit der englischen Inschrift, gone home. Heimgegangen. Und so will ich leben. Geschäftsmann, ein Freund von mir in einer der Versammlungen in Österreich, sein deklariertes Ziel und all seine Familienmitglieder wissen es, ist, dass er stirbt mit dem Hemd auf seinem Rücken und nichts mehr. Und er, es ist unglaublich, wie viel. Einmal haben sie Champagner getrunken in Betrieb um 10 Uhr in der Früh. Und ich sagte, was ist hier los, weißt du, um die Zeit schon saufen. Und er sagte, ja, jeden Morgen, wo wir 100.000 Euro Geschäft machen, machen wir ein Sekt auf. Und oft ist es so, um 10 in der Früh wird die erste Flasche geöffnet. Puh, aber er lebt auf einem niedrigeren Niveau als Peggy und ich. Ich meine, seine Hoffnung ist nicht auf sein Bankkonto. Seine Hoffnung ist gerichtet auf die Gnade, die ihm gebracht wird. Das ist nur ein Aspekt. Ich bin nicht hier zu reden über Geld heute Abend. Aber dass wir nachdenken. Unsere Zeit, unsere Handlungen. Wie sehen sie aus im Hinblick auf die Ewigkeit? Das, wo ich meine Zeit investiere, welche Bedeutung hat das 5 Minuten nach meinem Tod? Und der zweite Befehl ist ähnlich. Als Kinder des Ungehorsams, die ihr nicht gebildet seid, nach den vorigen Lüsten in eurer Unwissenheit, sondern wie der, welcher euch berufen hat, heilig ist, so seid auch ihr heilig in allem Wandel. Denn es steht geschrieben, seid heilig, denn ich bin heilig. Hier aus dem dritten Buch Mose, Kapitel 11. Der Herr hat gesagt, ich bin Jehova, der euch aus dem Lande Ägypten heraufgeführt hat, um euer Gott zu sein, so seid heilig. Beachte hier wiederum diesen Befehl. Aus dem Geschehen des Auszugs der Errettung aus Israel. Hier in erster Linie redet von Denkformen, nicht von Äußerlichkeiten. Christen sind oft ein bisschen langsam. Sie übernehmen mit Verzögerung Trends aus der Wirtschaft. Das sieht man in Willowback, Saddle Creek und so weiter. Sie akzeptieren die Normen der Gesellschaft, aber immer mit Verzögerung. Bruder hat mir erzählt von Irland, der sagte, es war so, einmal man hatte, die Frauen haben schwarze Strümpfe getragen. Es war üblich, okay? Schwarze Strümpfe. Und dann auf einmal kommt die neueste Mode aus London und sie hatten hautfarbige Strümpfe. Boah, das war weltlich. Ja, keine Frau in der Versammlung würde sich trauen, hautfarbige Strümpfe in der Gemeinde. Aber irgendwann im Laufe der Zeit, weißt du, das wird eingebürgert, man übernimmt das und dann kommt eine junge Dame eines Tages mit schwarzen Strümpfen. Oh, sagten die Ältesten, das ist furchtbar. Die Leute vor 50 Jahren hatten schwarze Strümpfe. Und das sind manchmal unsere Vorstellungen von Heiligung. Weißt du, heilig. Was ist ein Heilige? Weißt du, es ist irgendwie eine Geistesabwesende, der seine Augen richtet, so 45 Grad gen Himmel, mit einem goldenen Essteller hinter seinem Kopf, okay? Ein bisschen weltfremd. Aber Petrus redet von Lüsten der Ungewissheit. Leute, die nicht aufgeklärt sind über ihre Triebe. Leute, die ihre Triebe Gott nicht unterworfen haben. Gott hat euch berufen. Heilig zu wandeln ist würdig seiner Berufung zu wandeln. Es gäbe natürlich viel mehr zu sagen, aber der Pharao da oben, diese Uhr, steht da mit seiner Peitsche und ich muss weiter. Die dritte Imperative. Und wenn ihr den als Vater anruft, der ohne Ansehen der Person richtet nach eines jeden Werk, so wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft, da habt ihr es wiederum, in Furcht. Die Zeit eurer Pilgerschaft, die Zeit eurer Fremdlingschaft. Ihr seid wie die Kinder Israels damals im Lande Goshen und dann in der Wüste. Ihr seid Fremdlinge. Und wandelt die Zeit eurer Fremdlingschaft. Ihr seid Fremdlinge hier auf dieser Erde. Euer Bürgerrecht ist im Himmel. Wandelt in Furcht. Beachte hier ist der Befehl. Wandelt die Pilgerschaft eures Lebens in Furcht. Und das ist nicht ein sehr attraktives Gebot, oder? Was meint er damit? Well, zunächst einmal, wir sind gewohnt, Gott unser Vater zu nennen. Es gibt eine gewisse Trugschluss, der naheliegend ist, wenn man Gott Vater nennt. Er könnte ein Vater sein wie ich. Mein Problem ist, dass meine Frau, ich bin ein bisschen weicher mit meinen Kindern. Der braucht den Autoschlüssel, der kommt zu mir. Sie braucht 20 Euro, sie kommt zu mir. Weißt du, das sind meine blauäugigen Jungen und Mädchen. Und naja, ich weiß an und für sich, sollte ich nicht 20er geben, aber ich bin halt ihr Vater. Okay? So, ihr nennt Gott Vater. Es wäre möglich, dass ihr den Trugschluss habt, ich bin sein blauäugiger Bursche. Und ich kann, weißt du, er lässt alles irgendwie durch irgendwo. Er hat, Jesus ist eh, wir würden eh nicht ins Gericht kommen. Und Jesus ist gestorben, ist sowieso für unsere Sünden und so. Es ist nicht so arg. Oh, wirklich? Petrus sagt, vergiss nicht, derjenige, den der Vater nennt, ist derjenige, der ohne Ansehen der Person richtet, nach eines jeden Werk, auch deines. Aber es gibt einen noch viel gewichtigeren Grund, die Zeit unserer Fremdlingschaft in Furcht zu wandeln. Indem ihr wisst, dass ihr nicht mit verweslichen Dingen, mit Silber oder Gold, eigentlich Silberlinge, Goldlinge, die kleinen Münzen, die man im Sklavenhandel verwendete. Ihr seid nicht erlöst mit Silberlinge oder Goldlinge, von euren Eideln, von den Vätern überlieferten Wandeln, sondern durch den kostbaren Blut Christi, aus eines Lammes, ohne Fehlen, ohne Flecken. Warum sollte ich mit Sorgfalt leben? Warum soll ich mit Furcht leben, den Rest meines Lebens, meiner Pilgerschaft auf dieser Erde? Liebe Schwester, liebe Brüder, denn du bist so teuer erkauft. Ich zeige meine Wertschätzung von einem Gegenstand an den Preis, den ich zu zahlen bereit bin, nicht wahr? Mein Freund sagte mir einmal, boah, der Auslaufmodell von Atomic, weißt du, letztes Jahr ist für 10.000 Schilling mit Bindung und jetzt nur 2.000 Schilling. Boah, das ist so billig. Ich sage, das ist sauteuer. 2.000 Schilling für den Auslaufmodell von letzten Jahr mit dieser Tirolier-Bindung. Du bist verrückt, das ist billig. Ich sage, das ist teuer. Meine alten Brettel haben immer noch Streit, sage ich. Und dann sagte ich aber, Friede, wenn du mir zeigst einen Tennisschläger, wo ich regelmäßig gewinnen könnte, 2.000 ist kein Geld. Seht ihr, Tennisschläger wäre ein Bruchteil von den Skier, aber nicht in meinen Augen. Gehen wir zurück zum zweiten Buch Mose. Die Juden nennen das Buch bis heute Namen, denn das ist das erste Wort des Buches. Und jedes Mal, wo ein neues Abschnitt des Buches eröffnet wird, sagen wir literarische Mittel des Schreibers, entweder wird der Name Gottes verkündigt, immer wieder, oder die Namen des Volkes Gottes. Und dieses Buch, Namen, beginnt mit den Namen von 12 Sklavenstämmen. Ihr Wert in den Augen der Gesellschaft, sie waren notwendige Arbeitskräfte, aber ja nicht zu viel, wenn sie sich zu vermehren, dass es gefährlich wird für unser Wirtschaftssystem. Wie viel Wert haben Sie? Kein Wert. Man treibt die Babys ab. Naja, ich möchte Obama eine Chance geben, aber ein Grund, warum ich ihn nicht gewählt habe, ist, dass er sogar eine Unterstützung ist von Partial Abortion, Partial Birth. Das heißt, das Baby ist im Begriff, geboren zu werden, und der Chirurg schneidet die Beine und Arme des lebendigen Babys ab, während er zur Welt kommt. Okay? Ich möchte wissen, was Obama hält von dem Wert eines Menschen. Ich weiß, dass er sehr populär ist in Europa. Sehr populär. Ich wünsche nur, dass er der Präsident von Europa wäre und nicht von Amerika. Aber er ist so sympathisch. Aber ihr kandidiert nicht, um Klassensprecher zu werden, okay? Aber was sagt das über den Wert eines Menschen aus? Und dann liest du das zweite Buch Mose. Und es endet mit der Kleidung des hohen Priesters. Und dort auf seiner Brust, über sein Herz, trägt er einen goldenen Rahmen, bestückt mit 12 wunderschönen Steine. Das Schönste und das Wertvollste, das Menschen überhaupt kennen. Und im Rahmen dieser Wertgegenstände eingraviert Namen. Was will Gott tun? Auserwählt. In der Person des Hohen Priesters. Vor Gott, das ist Epheser 1,3, die Sprache des Heiligtums. Vor Gott, getragen auf dem Herzen des Hohen Priesters, auf das Schönste und Teuerste, das Menschen überhaupt kennen. Das ist, wie Gott uns wertschätzt. Und das ist, wie teuer dein Leben ist. Aber es wird noch stärker. Nicht einmal Silber oder Gold, oder man könnte sagen, Edelsteine. Nicht einmal das ist der Preisetikett an meinem Leben, sondern das Blut eines Lammes, ohne Fehler und ohne Flecken, zuvor erkannt vor Grundlegung dieser Welt und geoffenbart am Ende der Zeit. Auf der Gipfel der Zeit im Ortwinnen. Wovon sind wir erlöst, sagt er. Ich frage das und Leute sagen, oh, wir sind erlöst von Sünde. Nicht in diesem Text. Nicht in diesem Text. Erlöst von was? Einem eitlen Leben. Gelebt nach den Grundsätzen unserer Väter. Ein Leben, vernünftig gelebt, nach dem goldenen Mittelweg, wo Dinge wie Ausbildung und Beruf und Beziehung und Liebe irgendwie betrachtet werden, losgelöst von Gott. Diese Dinge sind wichtig. Sieh, aber er erlöst nicht nur mich von Sünde. Seine Absicht ist es, mich zu retten von einem vergeudeten Leben. Letzten Sonntag war ich in einer ganz tollen Presbyterianer Gemeinde mitten in der Innenstadt in St. Louis, Missouri. Wir waren weiße Leute, Kongo-Leute, Hispanics, Leute aus Burma, Leute aus Nepal, die waren von überall her, die Leute, Minderheit, schwarze Leute, das waren die Leute mit dem Geld, die anderen Leute haben Teller gewaschen und sowas, um über die Runde zu kommen. Einer der Ältesten, ein Mann von Kongo, hat sein Zeugnis gegeben. Das war faszinierend. Er sagte, und es war mein 24. Geburtstag. Ich hatte das Evangelium gehört daheim. Aber hier war er 24 Jahre alt in Kongo. Meine Mutter war ermordet. Mein Vater wurde ermordet. Meine Brüder und meine Schwester waren alle tot. Und ich dachte, wie gibt es, dass ich 24 Jahre alt geworden bin und ich lebe noch? Und dann dachte er, Gott muss einen Plan für mein Leben haben. Und er kniete sich nieder und bekehrte sich. Gott muss einen Plan für mein Leben haben. Eine Woche vorher bei meinem Freund Andy Johnson, Pastor der älteren Geschwister in einer großen Baptistengemeinde in meiner Heimat, wo ich dienen darf am Wort Gottes und Der hat die Leute, die er betreut, sind zwischen 65 Jahre und dem Grab, okay? Und er hat 65 Geschwister in dieser Altersgruppe. Das klingt wie eine übliche Brüderversammlung, aber die Gemeinde ist eine Baptistengemeinde und hat vielleicht 800 Geschwister in der Gemeinde. Und nur diese Gruppe ist so groß. Aber redet denn über den Tod? Weißt du, wir haben keine geriatrische Fälle in Salzburger Land oder kaum. Und ich weiß nicht, wie man richtig umgeht. Und es sagt, es ist interessant, wenn manche Leute wirklich älter werden und beginnen sich zu beschäftigen mit der Frage des Todes, sie werden nicht fertig damit. Und manche, die seit Anfang ihres Lebens in einer bibelpredigenden Gemeinde werden, muss ich zum Herrn führen mit 70 Jahren. Und andere, sagt er, in der Rentezeit kommen sie drauf, dass sie ihr Leben vergeudet haben. Und jetzt haben die Kräfte nachgelassen. Und sie werden bald verzweifelt. Und er sagte, manche der hingegabensten Menschen in dieser Gemeinde sind um die 70 Jahre alt, folgen dem Herrn mit ganzem Herzen nach seit 5 Jahren. Natürlich ist eine Hilfe, wenn man so einen Pastor hat. Und sie wollen jede Minute auskaufen. Ich möchte dich fragen heute Abend, wie viele Jahre meinst du, dass du noch hast? Wolfgang und ich, nicht so lange produktive Jahre. Ich hoffe, dass ich, wie Jim Gibson, er wollte sterben im Sattel, ich hoffe, dass ich den goldenen Unfall habe. Ich möchte nie Pampers tragen, okay? Wie viele produktive Jahre? Ich bin 58 Jahre alt. Wie viele produktive Jahre? Und du bist im Gymnasium. Unter Umständen 60 Jahre hast du noch. Wie viel wert sind meine nächsten 12 Jahre, wenn es so lange geht? Wie viel wert, Gymnasiumschüler, haben deine nächsten 60 Jahre? Ich möchte dir sagen heute Abend, Jesus bezahlte dafür nicht mit Silber oder Gold, sondern mit seinem Blut. Erlösung heißt nicht, wie es so oft gesehen wird von Christen, oh, ich bin frei und ich kann tun, was ich will. Weißt du, geistliche Freiheit. Erlösung heißt, ich bin losgekauft von Sklaverei und ich bin erkauft, um Gott zu dienen. Fürchte dich mit Zittern die nächsten 10 Jahre deines Lebens zu vergeuden. Manche von uns, wenn wir denken an, wie wir die letzten 10 Jahre gelebt haben, wir sollten mit Furcht und Zittern denken an die nächsten 10. Fürchte dich, dein Leben zu vergeuden, denn es ist so teuer erkauft. Und nicht nur die Betonung hier auf Wert, Wertgegenstände, Silber, Gold, Blut Jesu Christi, Namen angraviert, sondern beachte hier die Betonung auf Zeit. Ein Lamm ohne Fehl und ohne Flecken, zuvor erkannt vor Grundlegung dieser Welt. Und an der Gipfel der Zeit geoffenbart, stellt euch die unvorstellbare Ereignis vor, wo Johannes der Täufer steht, knietief im Schlamm und sieht in der Schlange von Menschen, die zu ihm kommen, diesen Mann und sagt seinen Jüngern, siehe da, Gott bringt sein Opferlamm. An der Höhe der Zeit. Weißt du, wenn Petrus schreibt diese Worte, ich kann mir vorstellen, dass die Schrift hier ein bisschen, du hättest Probleme zu lesen. Denn Petrus war dessen bewusst, dass bevor Gott dieses Universum in Dasein rief, bevor er diese Erde gegründet hat, Hat er Vorbereitungen getroffen? Und die ganze Geschichte dieses Planeten, wie lang hat sie gedauert? Die ganze Geschichte der Menschheit, die Offenbarung Gottes zu Abraham, die Bildung einer Nation, ihre Rettung, ihr Abfall von Gott, die zahlreiche Rettungen durch große Männer und Propheten und Prophetinnen und Richterinnen des Alten Testaments, die Regierungszeit der Könige, die Regierungszeit von den Assyrern, den Babyloniern, den Griechen und dann die Römer. Verarmte Adel in ein Zimmermannsgeschäft. Und ein Kind wird geboren, wächst in dem Betrieb auf. Und am Ende seiner 18-jährigen beruflichen Laufbahn spricht Gott von Himmel und sagt, das ist mein geliebter Sohn. Ich bin zufrieden mit seinem Berufsleben. Ich bin zufrieden mit seinem ganzen Leben. Mein ganzes Wohlgefallen habe ich an ihm gefunden. Und Petrus und Co. standen wenige Tage später da. Wir haben es erlebt. Gott besucht unser Planet. Gottes Lamm, das er sich auserkoren hat, 1. Mose 22, ist geoffenbart, sagt er, am Ende der Zeiten. Und dann fügt er ein paar Worte dazu, um eure Willen. Wieso soll ich mich fürchten, mein Leben zu vergeuden, oder was ich übrig habe, an mein Leben zu vergeuden? Denn Gott ist seit Anbeginn beschäftigt, den Rest meines Lebens zu haben. Und schließlich, da ihr eure Seelen gereinigt habt durch den Gehorsam gegen die Wahrheit zur ungeheuchelten Liebe, Bruderliebe, so liebt ihr einander mit Inbrunst aus reinem Herzen. Oh, wie wunderbar. Meine, wir haben, ich höre manchmal Bayern 3 oder Österreich 3, weißt du, man fährt Auto, man will eine Nachricht hören und man hört oft von Liebe, gell? Kennt ihr das? Weißt du, Baby, I love you. Baby, I need you. Baby, I can't live without you. Lass mich das übersetzen. Baby, ich liebe mich. Baby, ich brauche dich zu meiner Befriedigung. Und Baby, wenn du nicht mitmachst, dann drehe ich einen Film. Liebe? Ja, es gibt Liebe heute, auch reine Liebe. Aber das ist eine Seltenheit wert. Denn Menschen haben solche dreckige Herzen. Durch ihre Motivation besudeln sie ihre Liebe. Wir sagen, Liebe, das ist die große Tragödie von jungen Menschen heute. Der junge Mann sagt, Liebe und meint Sex. Das Mädchen will Liebe und gibt Sex. Und sie beginnen mit diesem voreinander vorbeireden am Anfang ihrer Beziehung. Und ihr Leben wird eine Tragödie, weil sie nicht gelernt haben zu lieben aus reinem Herzen. Oh, was für ein Vorrecht, Geschwister, da wir der Wahrheit gehorcht haben, sind wir befähigt, Vers 22, zur ungeheuchelten Brüderliebe. Und so, weil es möglich ist jetzt, liebt einander mit Inbrunst. Darf ich das bildlich zeigen? Das heißt, streckt euch aus, überspannt euch in der Liebe. Denk an einen Menschen, der steht auf einem Felsen, während ein Kind einem schnellen Bach runtersaust und hat nur eine Chance, und wie weit er sich ausstreckt, um das Kind zu packen. Streckt euch aus, strengt euch an, liebt einander mit Inbrunst. Wieso? Ich sage dir, wieso. Die ihr nicht wiedergeboren aus verweslichen Samen, sondern aus unverweslichem. Durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Ich habe hier ein Familienbild. Sieht aus wie eine schwedische Volleyballmannschaft. ein paar deutsche Schwiegersöhne, ganz tolle Kerle, und ich bin froh. Ich will das abklären von gestern Abend. Ich bin ganz glücklich mit meinen Schwiegersöhnen. Sie sind hier ins Bild reingeschlichen und haben hier drei wunderschöne Enkelinnen, blonde Enkelinnen beschert. Und wenn ich das anschaue, und ich will das anschauen, das ist nicht für euch, das ist für mich. Ich lege es hier auf, wenn ihr seht, wollt nachher. Und ich sehe diese Mädchen und diese Jungen, weißt du, diese groß gewachsenen Jungen aus, die sind alle so groß. Und das haben sie von meiner Frau. Ihr Bruder hat Schuhgröße 52. Okay? Es ist gut, dass er wohnt in Amerika, wo die großen Neger wohnen. Hier kommt er gar keine Schuhe finden. Aber ich sehe, wenn ich sehe meine Kinder, ich bin angezogen, sie erinnern mich so sehr an meine Frau. Und sie erinnern meine Frau an mich. Ist nicht Familie etwas Wunderbares? Familientraditionen und es gibt etwas Wunderbares in diesen blauen Augen und blondem Haar und diesem Humor und dieses Temperament. Und irgendwie in einem romantischen Moment, 9 Monate bevor sie zur Welt kam, Peggy und ich schenkte die Welt etwas Besonderes. Aber wir sind nicht die Quelle des Lebens, wir sind lediglich Kanäle. Wir leisten unseren Beitrag zu diesen jungen Menschen, aber der Same ist vergänglich. Diese gleiche tolle Familie wird stehen eines Tages an meinem Grab. Vorher werden welche Zähne ausfallen, wird weniger Haar sein, Gehirnzellen sterben noch und nöcher im Moment. Ich sehe es schon. Ich halte nicht Schritt mit meinen Kindern. Ich lerne nicht mehr so schnell. Und irgendwann, dieses wunderbare Phänomen der Familienliebe, sie ist Entropie unterworfen. Und im Laufe der Zeit stirbt sie ab. Denn Petrus schreibt, alles Fleisch ist Gras. Und im Nahen Osten, muss im Nahen Osten sein, das zu erleben. Besuch niemals Israel im Juni. Bitte April oder Mai. Im Juni schon, die Felder sind grau, sind braun. Wunderbare Grün. Das Gras wächst im Frühling. Dann kommt diese heiße Sonne in dem Klima und das ganze Gras ist braun. Stirbt ab, sozusagen. Und die wunderbaren kleinen Anemones, die kleinen Tagesblumen, von denen Jesus redet. Es blüht für einen Tag und dann verdorrt es und der Bäcker kommt und räumt sie auf und wirft sie ins Ofen für sein Fladenbrot bis heute. Das Leben ist vergänglich, aber ist es nicht schön, die familiäre Liebe aufgrund vergänglicher Samen? Frustrierend auch. Denk an die Blüte des Lebens. Das Gras verdorrt und die Blume fällt ab. Die Blüte des Lebens ist sehr kurz. Die Kinder, die jungen Mädchen, weißt du, sie wollen sich schminken und sie wollen ihre Beine rasieren und sie wollen ihre tolle Röcke kaufen. Und weißt du, sie riechen so wie New York oder London oder Köln. Und dann, sie wollen alle älter werden, okay? Und sie sind kaum, haben sie die Blüte des Lebens erreicht, und dann wollen sie jünger werden. Und was für eine Industrie, aufgebaut auf die Frustration von der Menschheit, und die Hälfte will älter werden, und die andere Hälfte will jünger werden, wenn denn man möchte verewiglichen die Blume des Lebens, aber sie fällt ab. Ich denke an die Blume des Lebens in der Stiftshütte. Ein Leuchter, der Baum des Lebens, ein Mandelbaum. Und auf dem Mandelbaum sind kleine Knospen, weißt du? Und dann auf dem Mandelbaum findest du zahlreiche Blüten. Und auf diesem Mandelbaum in dem Heiligtum findest du reife Mandeln. Die verschiedenen Aspekte des Lebens. Ich denke an meine älteste Enkelkind hier, okay, erste Klasse, Leben in der Knospe. Und all das, was die Die Schönheit des Lebens, der irgendwie Potenzial ist in ihr. Die Verheißung der Zukunft. Ich denke an meine Tochter, gerade geheiratet mit einem jungen Mann aus Baden-Württemberg. Und ich sehe sie an, eine junge Frau in der Blüte des Lebens. Ich sehe meine Frau mit Erfahrung und Reife wie ein reifer Mandel. Jede Lebenszeit hat seinen Reiz. Aber im Heiligtum Gottes hast du alle drei zugleich. Das ist das ewige Leben. Leben mit einer Zukunftsperspektive. Leben in der Jetzt. Und Leben in Reife. Und so Petrus sagt, ihr seid nicht wiedergeboren durch vergänglichen Samen, Fleisch, sondern durch unvergängliche, durch das lebendige und bleibende Wort Gottes. Oh, was für eine Sache zu sehen, junge Menschen, ich habe es in den letzten 30 Jahren immer wieder erlebt, sie bekehren sich, und wenn man geduldig ist und ein Auge dafür hat, sieht man die Eigenschaften des Kreuzes treten hervor, sieht man die Erbanlage Gottes in der tatsächlichen Entfaltung. Man sieht Ansätze von Heiligkeit und Ansätze von Treue und Ansätze von Barmherzigkeit und Wahrhaftigkeit und Gerechtigkeit und Liebe. Seht ihr, Leute, was uns verbindet, ist nicht, wo wir herkommen. Es ist, wer wir sind in Christus. Und wo wir hingehen. Und weil du fähig bist zur Liebe. Wegen dem Evangelium. Und wegen dem, dass das, was dich mit deinem Bruder oder deiner Schwester verbindet, ist Gottes Erbanlage. Wir sind seine Kinder mit all dem, was das heißt. Dann strecke dich aus. Und liebe mit Inbrunst. Das hilft mir zu gehorchen. Vier ziemlich scharfe Befehle. Sogar wandeln in Furcht, heilig sein. Aber wenn ich sehe die goldene Fassung, was Gott getan hat für uns und was Gott tut, ich muss sagen, seine Gebote sind nicht schwer.